Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich befinde mich hier gerade in einem Hamburger Etablissement namens Große Freiheit, in dem die Crow Club Tour heute stattfindet. Und nicht unwesentlicher Bestandteil dieser Crow Club Tour ist Teezy.
Schön gesagt.
Ja.
Schön gesagt.
Dich. Wie war Berlin gestern?
Erzähl mal. Fett. Mega fett, der Auftakt. Ich meine, so bei der ersten Show ist natürlich noch hier und da flattert es ein bisschen, weil noch nicht so oft durchgespielt und so. Aber es war ein grandioser Auftakt, war mega. Die Leute haben so geil mitgemacht. Wir haben es eher wie so eine Club-Show aufgezogen, also wie so eine Party, die 3 Stunden geht, mit DJ am Anfang. Und dann kommt Ivy Soul, dann komm ich, dann kommt Danju und Middles, dann Psycho Dino, dann kommt Carlo. Immer wieder hüpft irgendjemand rauf und macht, droppt einen Verse und so. Dann kommt so ein Turner-Part am Ende, wo wir über Kendrick rappen und alles Mögliche. So. Es ist so ganz bunt gemischt, wo hier mal was aufploppt. In der Mitte ist noch eine zweite Bühne im Publikum. Dann fährt da jemand hoch. Licht, bam, hier, zack, bang. Und es macht einfach mega Spaß, weil das hat so eine Gruppen-Klassenfahrt-Dynamik. Dadurch, dass nicht so eine riesen Band dabei ist, sondern alle eher wieder so, alle Rapper sind zusammen und das macht irgendwie so ein, das gibt so einen geilen Push irgendwie, finde ich nice, gehst immer fett.
Das hört man ja häufiger, wenn man irgendwie mit Rappern oder generell Musikern spricht, die mal wieder in kleineren Clubs spielen, obwohl sie eigentlich schon größere Hallen spielen, so, ne? Und wenn man jetzt aber mal auf die Tourdates schaut, dann liest man so Locations wie Huxley's Große Welt, Neue Welt, Große Freiheit, Live Music Hall in Köln. Das sind Venues, die andere gerade mal so ausverkaufen, wenn sie überhaupt da spielen dürfen.
Und hier heißt so, Crow, es wird wieder intim,
genau,
so, weißt du?
Und hier wird es wieder persönlich und familiär, so zurück zu den kleinen Hallen. Okay.
Für mich ist das eine Welttournee, so.
Eben, du spielst ja genau im Dezember, spielst du dann ja auch hier heute.
Genau, so, ja, so genau die Größen sind es so. Berlin, Columbia-Halle, hier Huxley's und so. Hier, Große Freiheit.
Ja, jetzt kommst du auch schon durcheinander.
So jetzt komme ich auch schon durcheinander. Und für Carlo ist es halt so, zurück ins Intime. Die Leute können ihn wieder anfassen. So, der Wellenbrecher steht halt nicht 7 Meter weg, sondern nur 3.
Man riecht ihn wieder.
Ja, man riecht ihn wieder.
Das hat ja einen Grund, dass du im Dezember wieder spielst, weil du hast ja jetzt gerade wieder eine neue Single rausgebracht und für Sommer ein Album angekündigt.
Ja.
Namens Tones.
Ja, Mann.
Dein alter Spitzname, richtig? Oder den, den du dir selber so ein bisschen gegeben hast mit der Zeit, so als...
Ja, mit der Zeit, weil Freunde mich oft so genannt haben. Es ist mein erster richtiger Spitzname übrigens. Also Toni kann man nicht so krass verspitzeln. Weil Toni ist ja eigentlich schon ein Spitzname. So. Ja. Was ja aber mein richtiger Name ist. Der ist ja nicht abgekürzt, sondern ist einfach Toni. Und mit der Zeit haben dann Leute angefangen, mich Tonsen oder Tones zu nennen. Dann habe ich mein Instagram Teezy Tones genannt. Und... Ja, und irgendwann kam mir dann so mit der Rückbesinnung musikalisch auch auf mich. Also das Album thematisiert jetzt viel die Selbstsuche, Selbstfindung, die Rückentdeckung von sich selbst, so die Abkehr von Äußeren, also der Suche im Äußeren quasi. Und man denkt ja oft, man muss Glück im Äußeren suchen, durch den neuen Wagen, durch die neue Wohnung, durch den neuen Job, werde ich jetzt wer.
Ja.
Aber eigentlich ist das, was du bist, ja schon immer in dir. Weißt du, da musst du ja nicht lange suchen nach. Und das ist quasi jetzt wieder die Rückbesinnung auf den Ursprung. Quasi von deinem puren Sein. Und deswegen fand ich Tones passend. Weil das eben so der Name ist, der sich in der letzten Zeit rauskristallisiert hat. Und weil es für mich heißt, ich kehre wieder zurück zu mir irgendwie. Und versuche, reale Stories zu erzählen von mir, anstatt Stories zu konstruieren.
Über die große Liebe.
Genau.
Jetzt zum Beispiel einfach die
genau.
Fernab ist.
Genau. Und zum Beispiel, da ist so ein Song wie Renaissance total passend, finde ich, weil es vielleicht nach außen jetzt nicht so erwartet eine Seite von mir spiegelt, weil viele Leute vielleicht gar nicht denken, dass die Seite in mir ist. Aber ich weiß es so. Ich fühle mich auf der Bühne oder wenn ich einen großen Moment persönlich habe, dann fühle ich mich so, wie der Song ist. So, ich stelle mich auf den Tisch und schrei raus. So, meine Freunde wissen das und ich weiß es auch.
Das sagst du ja auch in so einem kleinen Making-of-Video zu dem
Song. Genau. Und jetzt ist eben der Unterschied, auf den letzten beiden Alben habe ich mich noch nicht so richtig getraut, das rauszugeben, so die Seite von mir, weil ich dachte, okay, vielleicht verschreckt das die Leute so ein bisschen. Mhm. Hab's immer mal nur so angedeutet, zum Beispiel auf Tag und Nacht mit Danjo und Carlo. Und jetzt dachte ich mir, jetzt ist der richtige Moment, wo du mal ein bisschen frecher wirst, wo du mit sowas auch mal rausgehst als erstes Lebenszeichen, weißt du? Nicht ja. Safety, sondern ey, schmeiß das einfach mal raus und guck, wie die Leute es finden.
Das merkt man ja auch, also wenn man sich das Video anschaut zu Renaissance, finde ich das auch, was du gerade schon meintest, man sieht gleich eine ganz andere Körpersprache als auch die Kleidung und so weiter. Alles wirkt ein bisschen rougher und auch bodenständiger, aber gar nicht so bodenständig im Sinne von, dass es vorher nicht, es war ja vorher auch bodenständig, aber da war es alles irgendwie ein Ticken eleganter. Ne? Dann, also die Fliege ist zum Beispiel jetzt auch verschwunden. Hm. Und die Hosenträger. Mhm. Und,
ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also es ist, klar, es ist irgendwie mehr, es ist extrovertierter, ja. Finde ich, aber gleichzeitig auch bodenständiger, weil nicht mehr so künstlich.
Ja.
Das glaube ich, was du meinst, oder?
Es wirkt weil
vorher
war es
so Hochglanz und genau, immer der adrette Typ und so. Genau, und das war eben auch mein Ziel, davon wollte ich weg. Weil wir haben...
Das ist halt nicht mehr Tony, sondern Tones jetzt. So nach dem Motto.
Ja, vielleicht dieses ganze Spiel immer mit den Namen. Es ist immer, da ist immer ein Stück von mir drin und jetzt mehr als vorher wahrscheinlich. Aber ich weiß schon, vorher habe ich mich auch immer ein bisschen verkleidet gefühlt. Also ich wollte es ja auch. Ich fand es cool, diesen Style zu fahren, weil ich selber noch gar nicht drüber nachgedacht habe, wer bin ich im Kern? Oder ich wollte einfach erstmal nur ein cooles Bild nach außen erzeugen. Und deswegen habe ich mir einen Anzug angezogen. Und mich schick gemacht so. Und das hat immer gut funktioniert. Das fand ich auch selber cool. Und irgendwann kam dann aber die Frage, soll das Bild von dir nach außen immer so sein? Oder willst du auch irgendwann mal einfach frei sein und Menschlichkeit zulassen? Weil du bist ja nicht als Mensch, du fühlst dich ja nicht jeden Tag nach, ey, ich steppe jetzt raus im Anzug und bin mega fly, sondern, ja. Ey, ich bin den einen Tag in der Jogginghose, den nächsten Tag bin ich casual in der Jeansjacke und dann kleide ich mich für den Echo richtig gut. Ja. So, weißt du? Und so soll eben auch die Musik sein. Und die Kleidung jetzt. Es soll alles ein bisschen freier und spontaner sein.
Ja. Bevor wir auf das heutige Format kommen, möchte ich mit dir noch einmal über die Art und Weise, wie du dein kommendes Album releasen möchtest, reden.
Ja.
Du wirst jetzt quasi Single nach Single veröffentlichen und dann später fügt sich das zu einem Album zusammen, ist aber rein praktisch eine Playlist, richtig?
Es ist erstmal eine Playlist, genau, die immer um eine Single erweitert wird und das kommt mir irgendwie sehr zugute. Weil es ist spontan und launisch, wie ich selbst, auch im Empfindungsprozess und im Albumprozess und gerade auch im Hinblick auf die Art, heute Musik zu konsumieren, die ja viel schnelllebiger geworden ist, indem man, du hörst ja nicht mehr ein Kendrick-Album ein Jahr lang oder so, weil danach musst du warten auf den nächsten, sondern du hörst ein Kendrick-Album 2 Wochen, dann kommt das neue Drake-Album, dann hörst du den 2 Wochen, dann kommt das neue A$AP Rocky-Album, dann der 2 Wochen. Und es ist heute gar nicht mehr möglich, so lange bei einem Ding zu bleiben.
Wenn überhaupt Alben kommen.
Und deswegen fällt ja oft, wenn du jetzt ein Album rausbringst, fällt oft die Mehrheit der Songs, die du machst, auf dem Album hinten runter. Ja. Weil die ja gar nicht das Scheinwerferlicht kriegen, was sie eigentlich verdient hätten, weil die Medien oft sagen, dein Album ist jetzt raus, es kommen schon wieder so viele andere Künstler raus, wir können dich jetzt nicht mehr pushen. So. Und deswegen will ich halt das Gros des Albums vor den Release legen. Ne? Ich will erstmal gucken, wie läuft's, ich will auch ein bisschen frei sein, will nicht nur auf 2 Singles reduziert werden, meine Musik ist ja auch sehr vielfältig, deswegen kommt mir das zugute, dass ich eben 7, 8 Singles rausbringen kann, um meine Bandbreite zu zeigen und vor allem auch für die Leute da zu sein, so Output zu haben einfach. Das finde ich so spannend daran.
Ich habe mich da auch relativ lange mit A2J drüber unterhalten, der das ja ähnlich gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der hat jetzt im Januar sein Album Raum rausgebracht, beziehungsweise vervollständigt. Ich glaube, offiziell ist es noch gar nicht vollständig, aber er hatte ursprünglich mal den 6. Januar angedacht, um diese Playlist vollständig zu haben und der hat ja auch alle paar Wochen hat er Songs rausgebracht, so als Single. Und dieser Playlist hinzugefügt. Und er meinte dann, dass er irgendwann aufhören musste damit, jede Woche einen Song oder zwei Tracks zum Beispiel rauszuhauen, weil irgendwann hat er gemerkt, die Leute waren ein bisschen übersättigt. Mhm. Zu viel A zum J. Yeah. So, und dann hat er dann zum Beispiel auch mal einfach ein Instrumental rausgebracht, weil es Teil der Playlist war.
Ja.
Und das hat ihm dann nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. So. Und dann dachte er, okay, die haben die Schnauze voll, weil jetzt 5 Wochen hintereinander A zum J-Tracks rausgekommen sind. Ich muss mal wieder ein bisschen runterfahren. Dann hat er ein paar Wochen lang nichts rausgebracht zum Beispiel.
Hat er ein Release-Date gehabt? Oder hat er einfach die Playlist immer erweitert?
Er hat sie immer erweitert. Und am 6. Januar war die große Raum-Release-Party oder das Raum-Release-Konzert hier in Hamburg, wo dann auch alle Gäste, die auf dem Album vertreten sind, da waren.
Mhm.
Und das war dann so das inoffizielle Datum, um dieses Projekt dann abzuhaken, sage ich mal. Aber er selber sagt, dass es noch nicht komplett ist und dass es noch weitergeht. Aber jetzt kam auch eine ganze Zeit lang kein Song mehr raus.
Mhm.
Also in der Juice Review war von 15 Tracks die Rede und die Playlist hat noch keine 15.
Witzig.
Aber er meinte auch, dass diese Zahl nicht stimmt. Also dass er dran werkelt so.
Witzig. Naja, wir haben uns ja das Release-Datum 24.8. quasi gesetzt. Es ist zwar noch irgendwie... Aber habt ihr
euch auch die Sicherheit dagelassen, das nach vorne oder nach hinten zu verschieben?
Ja, genau. Weil ich will nichts rausbringen, was nicht wirklich auf dem Punkt jetzt ist. Gerade wenn es Tones heißt und es ja wirklich darum geht, jetzt ein Self-Titled-Album zu machen, was wirklich ich bin. So, dann will ich da nicht schludern oder in Zeitdruck geraten. Aber... ich finde, das Datum ist ja schon mal gut, um selber eine Deadline zu haben. Sonst, wie gesagt, sonst hört man nie auf.
Ja.
Und es ist so in greifbarer Nähe, dass es, glaube ich, nicht so ist wie, ach, naja, dann scheiß drauf, denn ist ja noch so lange hin. Es ist schon so, dass man sagt, glaube ich, oh geil, dann so 6 Monate noch.
Ja.
Ist okay, glaube ich, so lange noch zu warten. Und wenn man dann wirklich so alle 1,5 Monate was raushaut und dann so 5, 6 Singles hat, fände ich schon fett.
Steht denn jetzt schon der Großteil vom Album? Oder ist das jetzt quasi, produzierst du vor dich hin?
Ich produziere immer noch vor mich hin. Deswegen sage ich, es kommt auch mir zugute, weil es sehr spontan ist und launisch. Zum Beispiel habe ich letzte Woche einen Song gemacht, der heißt Usain Bolt und es wird wahrscheinlich die nächste Single. Und wir hatten eigentlich schon so eine zweite Single in Planung, die wir so als Safety hatten. Okay, die können wir rausbringen. Und dann habe ich eben noch einen gemacht, der allen so gefallen hat, dass sie gesagt haben, okay, lass uns doch das bringen, das passt besser.
Ja, das denke ich mir nämlich auch, wenn ich das dann so lese, dass es dann wahrscheinlich auch schnell dazu verleitet, wenn man dann gerade einen frischen Song fertig hat, den man dann natürlich in dem Moment sehr feiert, vielleicht eher die neueren Sachen rauszubringen, als Dinge, die schon etwas liegen, wo man dann vielleicht das Gefühl dazu verloren hat. Ne? Oder man kann auch mit gutem Gewissen auch mal fertige Sachen ein bisschen liegen lassen und sie dann wieder, weil man ist ja auch manchmal selber ein bisschen überhört von den eigenen Sachen.
Das glaube ich eher. Ich glaube, die liegen gelassenen Sachen, die sind immer noch genauso gut, wie ich sie damals fand. Also damals, jetzt Mitte letzten Jahres habe ich so die ersten Sachen gemacht. Aber es ist schon so, dass... Oh, Blackout. Kennst du Blackout? Einfach so nichts mehr im Kopf.
Mhm.
Was wollte ich sagen? Klar, es ist schon, der hat jetzt einfach besser reingepasst. Usain Bolt, so, die zweite Single wäre ein Thementrack gewesen und der Usain Bolt, den ich letzte Woche gemacht habe, der ist eben nochmal so ein bisschen wie Renaissance. Nochmal so, hey, hier bin ich wieder. Und deswegen hat der nochmal, gepasst. Aber es kommt irgendwie der Art Musik rauszuhauen von früher näher. Weil früher, als ich noch kein Label hatte und wir eigentlich nur so eine kleine Crew waren in Berlin, da hat man Musik so rausgehauen, dass man nachmittags einen Song gemacht hat und so heiß darauf war, wie alle den finden, dass man den abends noch rausgehauen hat. Ne? Und diese Spontanität von, wir haben den gerade gemacht, das ist das Geilste der Welt, lass mal raushauen, die kann man sich eben jetzt wiederholen.
Ja, stimmt. So habe ich das noch gar nicht betrachtet, ehrlich gesagt. Aber ja, ist geil.
Hat eine ganz geile Energie, weil sonst ist ja auch immer so, du machst ein Album erst fertig, dann musst du das Master haben, dann sitzt du irgendwie noch ein Jahr darauf rum, ehe du es dann endlich mal rausbringen kannst und hast eigentlich schon wieder, wie du sagst, das Gefühl dafür verloren. Ja. So.
Und dann je nach Label-Situation muss man eventuell auch noch, was weiß ich, wie viele
muss man noch shoppen gehen und warten und so.
Genau, und schauen, bis alles bestätigt ist, ja. Ach, ne, dass alles dann auch wirklich so gemacht werden kann, wie man sich das vorstellt.
Genau.
Wir möchten heute über die LP deines Lebens sprechen. Hm. Das ist für alteingesessene Backspin-Leser, kennen das Format vielleicht noch, weil es auch im Magazin war. In diesem Format sprechen Künstler über die Alben, die sie am meisten geprägt haben, wie LP meines Lebens schon sagt, oder am meisten beeinflusst haben in ihrem heutigen Sound oder Denkweise, je nachdem. Und ich habe so ein bisschen mit dem Label Chipperator Mails hin und her geschrieben und mit dem Basti, der aber gerade, glaube ich, im Urlaub ist, deswegen wahrscheinlich schlecht erreichbar. Und habe auf ein Album gewartet, über das ich mit dir reden kann. Und dann habe ich dir privat geschrieben und da meintest du True von Crow, was mich ein bisschen überrascht hat, weil es ja jetzt nicht so, weil es halt im September erst rauskam und LP meines Lebens, ne, nach einem halben Jahr schon relativ sicher, dachte ich mir, hat sich wohl eingebrannt. Da war aber so ein, eigentlich hättest du gerne über 50 Cent gesprochen, meintest du jetzt vorhin zu mir.
Ja, ich habe nochmal überlegt, weil der Beweggrund war, man ist ja immer so, man lebt ja jetzt, ne? Und wenn ich über die LP meines Lebens nachdenke, dann fällt mir jetzt erstmal nicht so groß was ein. So. Und deswegen habe ich halt das genommen, was mir jetzt gerade am nächsten liegt. Und das ist halt dieses wahnsinnige Werk von Carlo. Wenn ich dann aber nochmal genau nachdenke, was mich geprägt hat und was mich vielleicht auch ein bisschen dazu gebracht hat, Musik anzufangen zu machen, dann war es auf jeden Fall 50, Get Rich or Die Trying. Über was reden wir zuerst?
Ich würde am liebsten zuerst über True reden.
Okay.
Weil du warst ja auch da am Produktionsprozess beteiligt.
Ja.
Und man hört dich hier und da so Vocals, Additional Vocals singen. Ja, ich habe dich ein, zwei Mal rausgehört, meine ich.
Geil.
Und generell an der Produktion warst du dabei. Mir ist heute nochmal aufgefallen, als ich mir Renaissance angehört habe, dass man kann so ein paar Brücken schließen. Also ne, die Chöre im Hintergrund, aber auch, dass du genauso wie auf True relativ häufig vertreten, dann auch englische Lines dazwischen hast. So, und da habe ich auch direkt an True denken müssen. Gerade im Hinterkopf gehabt, natürlich, dass du über dieses Album reden möchtest, aber ist das vielleicht ein Song, der auch davon dann stark beeinflusst war oder so aus der Zeit, wo du dann daran mitgearbeitet hast?
Nee, der eigentlich nicht, muss ich sagen. Der eigentlich nicht. Also die Anglizismen kommen schlichtweg davon, dass das in meinem Sprachgebrauch auch viel mehr stattfindet. Mhm. Dass ich halt durch den englischen Einfluss, den wir ja alle haben, ich meine, man weiß immer, wie es ist. Es passiert meistens so, dass man zum Beispiel so ein Wort wie nice das erste Mal hört und so denkt, hä, nice, jetzt sagt jeder nice, ist ja voll affig.
Ja.
Dann sagt man es zum Spaß, weil man die Leute verarschen will, sagt man so, ist ja voll nice und so.
Ich hab's mir wieder angewöhnt, einfach lol auszusprechen.
So, genau, lol. Ey, und irgendwann, bing, ist es drin in deinem Sprachgebrauch, ohne dass du es blöd findest.
Ja.
Weißt du, das ist wie Moneyboy hören. Heutzutage ist es ganz normal. Früher war es so, was ist das für ein Scheiß? Dann hat man es nachgemacht, weil es affig ist. Und heute sagt man, ey, der neue Moneyboy-Song ist gar nicht schlecht.
Ja.
So, weißt du, und so sagt man nice und was noch und fancy und
ein Freund von mir sagt gerne mal, dass er noch nie so etwas Freches gewitnessed habe.
Das ist mega. Das ist echt gut, gewitnessed. Ja, alles so verenglischen. Es macht auch Spaß. Ich finde, es bringt nochmal so eine neue Dimension in die eigene Musik, finde ich. Es ist jetzt gar nicht mal so, dass ich jetzt rumprollen will mit irgendwelchen englischen Worten, sondern ich will eigentlich nur das wiedergeben, was bei mir im Sprachgebrauch passiert. Und ich finde es auch ziemlich zeitgenössisch, weil man kann es einfach nicht leugnen, dass es bei uns passiert. Sogar meine Mutter sagt so, ist ja nice oder was geht oder weißt du? Da kann sich ja niemand gegen wehren. Von daher ist es jetzt gar nicht mal True inspiriert, sondern einfach in meinem alltäglichen Sprachgebrauch auch zu finden.
Ja, aber und bei True war es ja schon ein bewusstes Stilmittel.
Klar, voll. Aber es ist ja überall gerade. Bei UFO, bei Rin, bei Bowie. Es ist ja überall.
Ja,
was sind denn da die... Ja, weiß ich
nicht. Mir ist auch ganz spontan kein Beispiel.
Weiß ich jetzt nicht.
Ist doch überall.
Aber es ist doch überall jetzt gerade. Ist doch überall. Und die Chöre sind, das mache ich ja schon ewig eigentlich, ja. Mit Chören ganz viel hantieren.
Aber gerade
so.
In der Kombination ist es mir dann aufgefallen, dass ich, also, weil du halt oft genau diese Kombination halt auf True auch häufig hattest oder ja. häufig gehört hast. Und da war es ja ein sehr bewusstes
Stil. Es war zufällig, das kann ich jetzt hier mal entblößen, Basti, sei mir nicht böse. Basti hat mir dann noch geschrieben, willst du wirklich True nehmen von Crow? Weil vielleicht stellt es dich so ein bisschen unter den Scheffel. Mhm. Und ich hab mir jetzt aber so gedacht, nee, ich finde das einfach ehrlich. Das ist halt gerade das Album, was ich so als das Meisterwerk für mich, und gerade weil ich ihn ja auch kenne, so aus den letzten paar Jahren sehe. Und warum soll ich das denn nicht sagen? So.
Ich finde es eigentlich auch deswegen ganz interessant, weil du halt so nah an ihm dran bist. Und das war ja gerade aus Kritikersicht ein extrem wichtiges Album für ihn. So, ja. Weil ihm vorher halt irgendwie häufig, gerade aus der Medienwelt, aus der Rap-Medienwelt, sage ich mal, vorgeworfen wurde, irgendwie zu wenig Inhalte zu haben oder zu sehr auf den Mainstream ausgerichtet zu sein und dabei jeder irgendwie denkt so, keine Ahnung, verschenktes Potenzial oder so, ne? Oder das, teilweise wurde so das Gefühl geäußert, dass er nicht das macht, worauf er übelst Bock hat eigentlich so oder was er könnte. So, und bei dem Album sagen jetzt viele auf einmal, ja, das ist es doch. Mhm. So, das wollten wir alle immer hören. Mhm. So, und jetzt ist es da. Und es hat ja auch einfach unfassbar gute Kritiken bekommen. Ja,
es ist auf jeden Fall ein Kritikeralbum. Dafür ja, ist es leider.
Es ist ja auch sperrig einfach. Ne? Dafür, es geht anderthalb genau. Stunden. Irgendwie fast, wie viele Tracks sind es? Ich habe die Tracks hier 19, 17.
Glaube ich. 17?
Ja.
Naja. Ja, es ist sperrig. Voll. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für die große Masse in Deutschland. Dann, ich hätte es gehofft, dass es den ganz großen Peng macht und wirklich alle sagen, wow, Crow ist jetzt, wow, der ist back, der Man und so. Ja. Aber dafür war dann, glaube ich, für die Radio, die Leute, die Carlo nur aus dem Radio von Traum und einmal um die Welt kennen, dann doch nicht so viel dabei. Es waren, glaube ich, Todas, Unendlichkeit und jetzt kam ja Computerful noch raus. Das war nicht so. Weißt du, das war nicht so greifbar für die Leute, es dann auch in der Riesenöffentlichkeit Bang gemacht hätte. Und
wie lange ist er jetzt auf der Karte? So seit, ich glaube, die Croxer zum J-Tour war 2011.
Ja.
Also so 7 Jahre lang, ja. Ne? Ja gut, dann sind die Fans doch schon mitgewachsen, weil er trotzdem immer wieder jüngere Fans dazugewonnen, so, ne? Weil die Musik halt so leicht zugänglich war.
Ja.
Ne? Und die haben, glaube ich, nicht damit gerechnet. Also ich finde, das kann man ganz gut mit Casper vergleichen, der jetzt auch ein extrem sperriges Album gemacht hat. Ist auch nicht so, also ist auch ein Kritikerliebling geworden ist, aber auch vielen Leuten, die ihn vielleicht nicht stetig konsumiert haben und dann auch wirklich auf Albenlänge, sondern einfach als Künstler, den man mitbekommt, so dass es dann auch schwieriger war, wieder Zugang zu finden zu so einem Album.
Das Wichtigste ist, glaube ich, bei dem Album, dass es ganz nah an ihm selbst ist und deswegen kann ihm auch der ausbleibende riesige Erfolg nichts anhaben, weil er nach wie vor, egal wie die Rezension ist, dahinter stehen kann. Weil er kann sich nichts vorwerfen. Ich hab ihn gesehen, wie er 2 Jahre lang jedes einzelne Körnchen da rein investiert hat, jeden Tag im Studio saß, sich den Kopf zermartert hat, was er schreiben kann, über was er schreiben will und so tief in sich reingegangen ist auch, wie ich es noch nie von ihm gehört habe. Ich habe teilweise so bei 2000 irgendwann, bei so Songs, habe ich so gedacht, Alter, was erzählt der? Was ist los? So,
krass. Ja, das war ja auch super
so spannend. Noch nie so gehört.
Also das Album dann rausgekommen ist, weil auf einmal wurden ja ganz andere Geschichten erzählt und vor allem auch diese ganze Verarbeitung der letzten Jahre. Ne, das wurde ja auch schon häufig genug besprochen. Aber es war ja dann auf einmal viel spannender, so zuzuhören einfach. Ja. Ne? Und nicht nur Musik zu konsumieren, sondern wirklich zuzuhören
wirklich
und zu schauen,
zuzuhören.
Was er zu erzählen hat.
Genau. Und auf einmal ist da wirklich so, vorher gab es nur so die Form von Crow. Und auf einmal wird es so ausgemalt in den schillerndsten Farben und auch in auch mal in Grau und Schwarz und Weiß und in bösen und in schönen Farben und so. Und auf einmal denkt man, hey, krass, da ist ja jemand.
Vor allem kam es zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland gefühlt ja auch schon alles durchgespielt war. So, und dann war es ja eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um sich dann endlich mal auch zu öffnen, sage ich mal, und das ist alles so. Aber es ist auf jeden Fall jetzt übel spannend, was als nächstes passiert. Ich habe tatsächlich mal das Gerücht gehört, mal gucken, ob du mir da weiterhelfen kannst, dass das Album auch auf Englisch in Amerika rauskommen sollte.
Das weiß ich nicht, wie da die Pläne sind. Ich kann es mir nicht vorstellen, sag ich mal so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich weiß, dass der schon wieder an ganz spannenden Projekten sitzt. Der ist einer, der kann gar nicht ohne Musik. Der ist kein, ich mache jetzt nur für den Release Mucke, sondern ich mache immer Mucke, weil es meine Therapie ist und meine Art von mich auszudrücken im ganzen Leben. So. Und deswegen sieht man den eigentlich immer im Studio sitzen, egal ob das Album jetzt raus ist und durch, sondern da wird immer gleich weitergemacht. Und deswegen ist es auch, gerade weil ich das so intensiv mitbekommen habe und auch die im Release-Prozess dann, wie zusammengeschweißt das ganze Team gearbeitet hat, wie geil die Release-Fete war in Berlin in der Ipse, so, die war schon fast historisch für mich, fand ich. Also, was das für ein schöner Prozess war, das zu sehen und begleiten zu dürfen. Ich habe jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel gemacht, wie du am Anfang gesagt hast. Ich habe jetzt nicht irgendwie viel mitproduziert oder so. Ich saß oft hinten dran und habe ein bisschen mitgetextet und habe hier und da mal eine Klavierline eingespielt und hier und da mal ein paar Drums. So viel habe ich da jetzt gar nicht gemacht und mal ein paar Chöre eingesungen. Aber es war trotzdem richtig schön, das zu sehen. Und deswegen ist es eben auch mein Lieblingswerk jetzt gerade. Jetzt gerade ist es das Album meines Lebens.
Ja.
Neben meinem natürlich. Das ist wahrscheinlich jetzt das reale Album meines Lebens, aber
ja.
Das kann ich nicht leugnen.
Dann kommen wir doch einfach mal zu dem Album deines Lebens, das dich so am meisten geprägt hat oder so.
Ja.
Da meinst du gerade schon, dass es 50 Cent ist,
ja, mit ja.
Get Rich or Die Tryin'.
Das war's.
Ist, glaube ich, ein Album, das ganz, ganz, ganz viele Leute geprägt hat.
Ja, das war's auf jeden Fall. Das war so, naja, das war so mein Einstieg auf jeden Fall.
Ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch, wie man dann nach der Schule nach Hause gerast ist, um irgendwie TRL sehen zu können auf MTV.
Ja.
Und da kam dann irgendwann dieses geisteskranke Video raus, in der Club halt, und das lief auf Viva Plus und du hast dich gefragt, wer ist das, was soll das? Und also als Kind halt schon so, wer ist das? Ne?
Ja.
Weil man Eminem halt natürlich kannte
und
Dr. Dre irgendwie auch schon im Begriff war. Ja, das war verrückt.
Das war echt verrückt. Das war echt verrückt. Ich war, glaube ich, so, wann kam das? Es kam 2003 oder 4? 2002, 3, 4?
Ja, so in den Dreh.
Und ich weiß auch genau den Moment, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, das Video. Und es war direkt so ein, nicht wie bei jedem anderen Video, wo man so denkt, oh cool, okay, sondern so, wer ist das? Wer ist das?
Vor allem,
ich muss mehr erfahren.
Vor allem, weil man ja auch als Kind, behaupte ich jetzt, also man kannte in erster Linie natürlich Eminem so als Kind, weil Real Slim Shady, Without Me und so weiter. Und Dr. Dre kannte man in dem Alter, also mir ging es zumindest so, ich meine, wie alt war ich da? Ich war da 12 oder 11 oder so. Und Dr. Dre war einfach da, weil man Eminem kannte. So, er war der Eminem-Macher.
Ja.
Dass er auch immer in den Videos so hervorging. Und dann stehen die beiden da in einem Labor und züchten quasi diesen neuen Superstar heran.
Ey, Wahnsinn.
In Silicon Valley.
So Wahnsinn. So Wahnsinn. Und dann die nächsten Songs auch. 21 Questions habe ich dann, glaube ich, das als nächstes gehört. Da war auch dieses nice Video, wo er so Bonnie und Clyde mäßig mit seiner Freundin ist im Haus. Dann gab's doch auch die Film-Edition, ne? Also ich meine jetzt so nicht nur das Album, sondern auch der Get Rich or Die Tryin' OST, der Soundtrack zum Film, der Film.
Ah, der kam ja nochmal deutlich später raus.
Der kommt deutlich später raus. Aber das alles zusammen, das war so eine Ära. Hustlers Ambition und
Hustlers Ambition nicht sogar der Soundtrack zu dem Videospiel?
Genau.
Ja. Also muss man sich mal vorstellen, was er alles gemacht hat.
Ey, was das für ein Album war. Und auch bis heute, finde ich, haben die 50 Cent Beats, so die ganzen Produktionen, das hat so eine Nase. Weißt du, was ich meine? Also du erkennst ein G-Unit-Beat, ein 50 Cent Beat, erkennst du einfach raus. Es ist unverkennbar.
Das war wirklich eine Zeit lang so Signature-Sound.
Ja, diese Art von Gangster-Beats. Und es hat mich selber dann auch, glaube ich, auf den Trichter gebracht, anzufangen zu rappen. Also wenn's auch nur eins von vielen Indizien war, weil wir ja untereinander in der Gang und in der Clique auch viel Rap-Musik gehört haben. Aber das war dann, glaube ich, der Anstoß zu sagen, krass, das will ich auch.
Hast du dann auch so angefangen, auf The Game Beats und 50 Cent Beats so zu rappen.
Ja,
so,
weil ja. Ich habe mir immer das Ende rausgeschnitten.
Das auf jeden Fall ausprobiert.
Ich habe mir immer das Ende rausgeschnitten, was ja meistens bei den Beats noch frei war. Mhm. Hab das geloopt und hab dann auch auf Englisch angefangen zu rappen.
Da warst du auf jeden Fall technisch um einiges weiter als wir. Wir haben uns irgendwie über 2 Tage lang bei Bearshare oder so saßen wir und haben dann die Instrumentals gesucht. Mhm. Wenn wir dann nicht gerickrollt wurden so und das ist irgendein, keine Ahnung, komischer Hentai-Porno war oder so.
Oh Mann.
Und haben dann irgendwie versucht zu rappen, aber wir hatten natürlich keine Ahnung. So, also wir waren auf einem kleinen Dorf und es gab noch keine YouTube-Tutorials, geschweige denn irgendjemand, der uns im Real Life an die Hand nehmen könnte. So, und, ja.
Geil.
Aber ja, das war so die Ära. Da merkt man auf jeden Fall, dass das einen am meisten geprägt hat. Hast du ihn denn mal live gesehen, 50 Cent?
Nee, noch nie. Noch nie live gesehen. Hat mich jetzt auch nie so interessiert, muss ich ehrlich sagen, weil ich kannte das so aus dem Internet so ein bisschen. Und oftmals interessieren mich wirklich so Rap-Shows nicht so sehr mit DJ. So, weißt du? Mit DJ einfach so. Ich meine, da kann ich mir auch die Platte hören. Da sind dann eh Yayo und Banks und ey, da hüpfen dann noch 10 andere Dudes rum, die einfach nur hirnrissig ins Mikro schreien und du hörst eigentlich gar nicht mehr, was abgeht so richtig. Ich glaube, das ist jetzt nicht so eine, für mich nicht so eine wertvolle Konzerterfahrung.
Das ist auf jeden Fall häufiger so bei Ami-Shows der Fall, habe ich den Eindruck. Oder war es zumindest, die werden ja auch immer professioneller.
Ist auch cool so, aber es ist jetzt nicht kein Genuss oder so.
Ja, das
ist cool zum Abgehen.
Das ist ja dann eher so das Ding, jemanden mal gesehen zu haben. So, ne?
Ja.
Aber ich weiß noch, das, was du da gerade beschrieben hast, gab es, wann war das? 2012 oder so, war die erste Out Future Tour in Europa. Habe ich die hier in Hamburg gesehen. Und das, was dieses Chaos, was du gerade auf der Bühne beschrieben hast, war da in Perfektion. Das waren ja 6, 7 Rapper oder so. Jeder hatte ein Mic. Dann wurde immer die Bühne voll mit Nebel beschossen und dass man gar nichts mehr gesehen hat und die Leute, also das war ganz, ganz schlimm. Die
war
haben,
Tyler auch dabei?
Tyler war dabei, Frank war nicht dabei, Frank Ocean und Earl Sweatshirt. Tyler war, Frank war nicht dabei.
Aber Earl Sweatshirt und...
Nee, der war noch auf der Insel gefangen zu dem Zeitpunkt. Ah. Der war ja auf so einer, ich weiß gar nicht, was das war so ein Erziehungsheim oder so.
Ach so.
Da war er und konnte dann nicht mit den Jungs auf Tour. Frank Ocean wurde kurzfristig zur Coldplay-Tour berufen als Support. Das war so die Zeit, wo er so durch die Decke gegangen ist. Und der Rest war da. Und die haben dann auch alle über ihr Playback zu 6 oder zu 7 geschrien. Und es war ganz, ganz, ganz grausam. Aber es war halt ein Erlebnis. So, weil sie, also, war verrückt. Okay. Wir bekommen ja auch gerade das Zeichen, dass wir aufhören müssen, weil es ist auch schon 7:45 und in einer Dreiviertelstunde geht die Show los, ja, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, wir enden hier einfach mal relativ abrupt, aber es ist okay, weil wir haben das eigentlich auch ganz spontan umgesetzt, diese Idee.
Ja, war doch sehr schön.
Ja, sowieso. Auch mit der Wendung, dass wir jetzt einfach mal 2 LPs deines Lebens hatten. Eine aktuelle, eine vergangene.
Ja.
Ja, ich wünsche dir viel Spaß heute Abend. Ich werde mir die Show ansehen.
Geil, freut mich. Danke fürs Gespräch, Alter. Hat Spaß gemacht.
Gerne. Und dann sehen wir dich im Dezember auf jeden Fall, dann auf deiner Solo-Tour hier.
Ja, Mann.
In der gleichen Venue.
In der gleichen Venue.
Und vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal wieder, wenn dein Album dann kommt.
Na, gerne.
Alles klar. Gut, dann viel Spaß und Dankeschön. Ne? Backspin.